April, April. Hallo und herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe von Adam Online Audio, dem Magazin für den Mann mit Werten. Derzeit sind die Nachrichten voll mit Debatten über Kinderbetreuung. Ursula von der Leyen's Vorstoß für mehr Kinderbetreuung sorgt für Diskussionsstoff. Wie sieht's eigentlich bei Ihnen aus mit der Kinderbetreuung? Alles Frauensache? In dieser Ausgabe von Adam Online Audio präsentieren wir Ihnen den zweiten Teil unseres Interviews mit Uli Marienfeld. Teil 1 finden Sie in unserer Januar-Ausgabe. Marienfeld spricht darin die Qualität der Beziehung an, die ein Vater zu seinem Sohn hat. Wie schwierig es sein kann, sich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien, darum geht es in dem Beitrag von Günter Völk. Wenn Verwundete verwunden. Mein Name ist Peter Müller und im Namen des Adam Online Teams wünsche ich Ihnen inspiriertes Zuhören. Der folgende Beitrag wurde am 12.01.2005 in der Sendung Kalando des Evangeliumsrundfunks ausgestrahlt. Das Interview führte Stefan Steinseifer.
Werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr, so sagt es der Volksmund. Auch für die neue Männerzeitschrift Adam Online ist Vaterschaft und Erziehung deswegen ein wichtiges Thema. Der Oberstufenleiter und vierfache Vater Uli Marienfeld hat dazu einen Artikel geschrieben, über den ich mich per Telefon mit ihm unterhalte. Über die durchaus vorhandenen positiven Vaterbilder in der Gesellschaft haben wir schon gesprochen. Welche Kennzeichen eines guten Vaters findet Uli Marienfeld denn jetzt in der Bibel?
Ich denke, man muss sehr sorgfältig lesen in der Bibel. Vieles, was an Männerbildern gerade im Alten Testament gefunden wird, ist für mich oft ein Zerrbild eher, wie Männlichkeit nicht sein sollte. Wenn man sich Gott selbst anschaut, wenn man sieht, wie Jesus mit Menschen umgeht, dann ist da eine gesunde Klarheit, ein Sehen der positiven Gaben und Möglichkeiten, die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Eine bedingungslose Annahme dieses Menschen, trotz aller Fehler, Schwächen, Schuld, aller Mängel, die da sind. Aber ich glaube, man muss da wirklich auf Jesus selbst oder auf Gott selbst schauen und kann sich gerade nicht nur an den Patriarchen im Alten Testament festmachen, wo immer wieder oft eher die Schwächen und die Fehler genauso durchscheinen. Und die darf man sich eben gerade dann nicht zum Vorbild nehmen.
Obwohl Jesus ja nun gerade das nie gewesen ist, ein Vater. Also er hatte nie eine Familie im Sinne von, dass er eine Frau hatte, dass er Kinder hatte. Da ist es ja ein bisschen schwierig mit der Vorbildfunktion, oder? Wo sehen Sie da die vorbildlichen Züge?
Ich denke, man kann es generell sehen, wie er mit den Jüngern, wie er mit Menschen umgeht, denen er vielleicht oft zum ersten Mal begegnet. Wo, denke ich, immer eine... Ich würde das mit Klarheit beschreiben, eine liebevollen Klarheit da ist, ob es nun die Frau am Brunnen ist, ob es ein reicher Jüngling ist, ob es die Jünger sind. Ich denke, Jesus weiß den Willen Gottes, lebt den Willen Gottes ganz und hilft eigentlich allen anderen Menschen, dort in diesen Willen Gottes für sie persönlich zu finden, in einer extrem positiven Weise. Das kann durchaus eine deutliche Ermahnung sein, die dann aber sehr liebevoll und geradlinig ist und nicht voll Hass oder unkontrollierter Emotionen, aber es kann genauso gut tröstend und annehmend sein und helfend und unterstützend, wo Menschen alle Hoffnung längst aufgegeben haben.
Das Oberthema ist ja so ein Stück weit Mann sein, speziell ein christlicher Mann sein, wenn es so etwas gibt. Wie hängt das denn für Sie jetzt persönlich vielleicht auch zusammen, das Mann sein und das Vater sein? Ist so die Vaterschaft die höchste Form des Mannseins oder wie sind da für Sie die Zusammenhänge? Wie erleben Sie das? Verstehen Sie sich in erster Linie als Mann oder als Vater oder als was auch immer?
Es gibt sicherlich auch Männer, die keine Kinder haben. Trotzdem denke ich, dass Männer wie auch Frauen Verantwortung in Gesellschaft haben und da in übertragener Weise durchaus Väter für andere sein können. Vielleicht eher Vorbilder, wobei Vorbild nicht in diesem perfektionistischen Sinn, dass man da keine Fehler macht, sondern als jemand, an den man sich anlehnen kann. Denn jemand, der so lebt, dass man bereit ist, sein Leben zu öffnen und sich ein Stück weit von dem anderen führen, leiten, trösten und unterstützen lässt. Ich denke, es ist wichtig, als Mann eine Identität zu haben, zu wissen, wer ich bin als Person, eine gesunde Stärke auszustrahlen, die die anderen Mut macht. Eine Stärke, bei der man zur Ruhe kommen kann, bei der man sich geborgen fühlen kann.
Zum Schluss nochmal eine eher persönliche Frage. Sie sind Vater von 4 Kindern, das heißt, Sie haben ja, denke ich mal, über einen längeren Zeitraum es gewissermaßen üben können, Vater zu sein. Beim ersten Kind ist noch alles ganz neu und eine Riesenherausforderung. Beim vierten Kind hat man vielleicht schon so ein bisschen Routine, wenn es sowas überhaupt gibt. Wenn Sie mal so zurückblicken auf Ihre eigenen Lernprozesse vielleicht auch als Vater, wo würden Sie sagen, was waren so die größten Fehler, die Sie gemacht haben und was würden Sie vielleicht heute anders machen?
Also ich glaube, es ist wirklich ein lebenslanger Lernprozess und ich denke, ich bin beim jüngsten Kind genauso herausgefordert wie bei den ersten Kindern und ich denke, solange ich das weiß, dass es eine Herausforderung ist und dass mein Lebendigsein gefragt ist, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Ich habe Gott sei Dank nie geglaubt, alle Antworten zu haben, sondern war mir klar, dass ich von Gott abhängig bin, dass ich durchaus auch als Vater von meinen Kindern und mit meinen Kindern lernen kann, dass ich mit meiner Frau gemeinsam lernen kann und dass nicht Fehlerlosigkeit von mir erwartet wird. Ich glaube, immer da, wo ich Zeit verschwendet habe für meine Kinder, wo ich einfach mit ihnen zusammen gewesen bin und wo ich auch liebevoll und deutlich mit ihnen Ziele und für sie Ziele formuliert habe, die durchaus erreichbar sind, nach denen sie sich selbst ausstrecken. Ich glaube, da ist Vatersein gelungen.
Uli Marienfeld, Oberstufenleiter an der Freien Christlichen Schule in Düsseldorf und selber vierfacher Familienvater mit Gedanken zum Thema Vatersein, Vaterbilder. Herzlichen Dank für diese Auskünfte.
Günter Völk ist Heilpraktiker für Psychosomatik und Psychotherapie. Er ist geschieden und hat 3 Kinder. Der folgende Beitrag erschien als Artikel in Adam Online 4. Wenn Verwundete verwunden. Über Väter, die ehrlich werden. Kinder überleben nicht ohne ein Mindestmaß an Zuwendung. So kann völlige Nichtbeachtung für sie unerträglicher sein als Schläge. Wenn sie schon keine Liebe empfangen, verschaffen sie sich wenigstens negative Aufmerksamkeit. Größere Kinder stellen oft die Zuverlässigkeit der Elternliebe besonders hart auf die Probe und entlarven dabei Missstände im ganzen Familiensystem. Mein damals 8-jähriger Sohn machte auf seine Weise darauf aufmerksam, dass er den drohenden Zerbruch unserer Ehe deutlich wahrnahm. Durch Diebstahl und Sachbeschädigungen in den Zimmern meiner Seminarteilnehmer. Andere Kinder drückten ihre Hilferufe noch weit drastischer aus. Diese Art, sich Aufmerksamkeit zu holen, zerrt bei vielen Vätern und Müttern, vor allem bei eigenem Liebesdefizit, schwer an den Nerven. So entsteht aus negativer Aufmerksamkeit schnell negative Zuwendung. Davon sind übrigens auch Christen nicht verschont. Und diese negativen Zuwendungsmuster setzen sich oft über Generationen fort. In der Ehe, in der Erziehung, im dienstlichen Umfeld. Die lebenswichtigen Fragen, die jeder Junge an seinen Vater hat, nämlich: Bin ich ein richtiger Mann? Stehst du hinter mir? Waren von meinem Vater immer wieder auf erniedrigende Weise verneint worden. Die Initiation der Männlichkeit hatte er mir verwehrt, ohne zu wissen, was er dabei tat. Da er von da an als Vatervorbild nicht mehr taugte, suchte ich mir andere Vatermodelle. Ich glaubte, sie in meinen beiden Großvätern zu finden. Der eine, Firmengründer und Industriekapitän, wurde mein vergöttertes Vorbild. Als ich 17 war, hätte mich sein Ende zwar hellhörig machen müssen, denn er beging in seiner Traumvilla am Lago Maggiore Selbstmord. Aber noch wollte ich werden wie er, reich, prominent, mächtig. Ich hatte lange nicht gewusst, wie sehr mein eigener Vater unter seinem Vater und dessen brutaler Unbarmherzigkeit zu leiden hatte. Ich war also von jemandem verwundet worden, der selbst verwundet worden war. Meine ehrgeizigen Ziele wollte ich auch mit den Eigenschaften des anderen Großvaters verbinden. Ganz und gar der Typ des Grand Seigneur, geistreich, väterlich, Jagdflieger im Krieg, wechselte er später als Oberst der Luftwaffe in den diplomatischen Dienst. Ihn habe ich nicht nur verehrt, sondern auch geliebt. Genauso wollte ich auch werden, so weltoffen und draufgängerisch. Bis er sich Anfang 1993 mit Zyankali umbrachte. Die Gründe für den Selbstmord waren bei beiden Großvätern Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und Altersdepression. Beide Lebensentwürfe waren im Grunde gescheitert. Einige Jahre nach dem zweiten Selbstmord waren auch meine Bemühungen, aus eigener Kraft ein Vorbild für andere zu werden, katastrophal gescheitert. Ich hatte meine Ehe zerstört, und ich hatte meinen florierenden, aber gottlosen Seminarbetrieb vollkommen an die Wand gefahren. An diesem Punkt meines Lebens kam ich durch ein überraschendes, für mich hochdramatisches Ereignis zum Glauben. Nun hatte ich den Vater im Himmel gefunden und nahm den Rat dankbar an, mir auch einen geistlichen Vater auf Erden, einen Mentor zu suchen, der mir den himmlischen Vater immer näher bringen würde. Das war auch die Herausforderung, die gleichzeitig mein Erstgeborener an mich stellte. Nur hatte ich damals noch nicht die leiseste Ahnung davon, was das bedeutete. Er hatte nämlich einige Wochen nach mir mit knapp 12 Jahren und aus eigenem Entschluss sein Leben Jesus anvertraut. Mein erster Mentor war Pastor einer kleinen evangelikalen Freikirche und, wie auch der zweite, enorm geprägt von einer der vielen in den USA entstandenen Glaubensströmungen. Er begleitete mich auf meine Bitte hin durch das erste Jahr der Trennung und der beruflichen Neuorientierung. Was ich damals in meiner eingeengten Urteilsfähigkeit als roten Faden aus seiner Seelsorge herausfilterte, war der Ansatz: Do it right, mach es richtig, dann wird der Vater im Himmel sich erbarmen und deine Ehe und deine Finanzen in Ordnung bringen. Ich hatte, genauso wie an meinem leiblichen Vater, unbewusst eine alles entscheidende Frage an ihn, stellte ihn unbewusst ebenso auf die Probe und wurde zum Austritt aus der Gemeinde aufgefordert. Ich hatte gegen Ende dieses ersten Jahres immer öfter seine Verhaltensregeln für meine private und berufliche Situation umgangen, die er mit mir ausgearbeitet hatte, und ihn darüber im Unklaren gelassen. Ahnen Sie schon, wie meine Frage an ihn lautete? Mein zweiter Mentor, Leiter einer Gebetsgruppe von Geschäftsleuten, war glühender Anhänger der Faith Movement, der Glaubensbewegung. Der rote Faden für meine kommenden 12 Monate war: Believe it right, proclaim it right. Nimm den Sieg über deine Eheprobleme und deine finanziellen Schwierigkeiten in Anspruch. Glaube nur fest genug daran, proklamiere ihn und habe für jede Situation die passende Bibelstelle parat. Dann wird der Vater im Himmel sich erbarmen. Befreit von der Last des Gesetzes, war ich glücklich über die neue Hoffnung und vertraute mich und die tauffrische IHK-preisgekrönte Gründung meines Chipkartenunternehmens seiner Führung an. Die unbewusste Frage an ihn war am Ende die gleiche wie beim ersten Mal. Genauso der unbewusste Test, dem ich ihn unterzog, und genauso die Antwort. Ich wurde aufgefordert zu gehen. Meine Ehe wurde zeitgleich geschieden und mein junges Unternehmen war bereits auf der schiefen Bahn. Mein nun folgender Absturz in die Verzweiflung ist sicher so manchem verständlich. Was nun war meine alles entscheidende Frage? Ich fand sie erst 16 Monate später heraus, am 18. Juni 2000, auf meiner nicht enden wollenden Suche nach einem richtigen Vater. In der Schweiz bei Dr. Bruce Thompson vom Missionswerk Jugend mit einer Mission war ich gelandet. Seine liebevolle, akzeptierende, ermutigende Art, seine Umarmung, sein Dasein waren für mich fast schon atemberaubend. In einer Gebetszeit sehr früh am nächsten Morgen kam dann die Offenbarung. Meine eigentliche Frage an den ersten Mentor war: Liebst du mich auch, wenn ich mich anders verhalte, als du erwartest? Wenn ich trickse, beschönige, dich sogar anlüge? Die Antwort war ein klares Nein. Doch die Antwort des göttlichen Vaters an jenem Morgen im Juni war: Ja, Günther, auch dann liebe ich dich von Herzen. Ich fing an zu weinen. Meinen zweiten Mentor fragte ich: Liebst du mich auch, wenn ich verstecktes Misstrauen nach einer Phase der Freundschaft aufkommen lasse, wenn ich das eine rede und das andere tue, deine Gutmütigkeit anzweifle und den Rat eines anderen vorziehe? Die Antwort des Mentors war wieder ein hartes Nein. Die des himmlischen Vaters: Ja, Günther, auch dann liebe ich dich von Herzen. Mein Weinen wurde stärker. Auch mein Erstgeborener hatte mir mit 14 solche Fragen gestellt, als er ersten Kontakt mit Rauschgift hatte. Auch ich hatte ihm nicht die richtige Antwort gegeben. Und was ist deine Frage an Bruce? Gott operierte jetzt am offenen Herzen. Liebst du mich auch noch, wenn ich dir mein Misstrauen, meinen Unglauben an deine bedingungslose Liebe offen zeige? Wenn ich dir meine Zweifel und meine Sehnsucht zeige, von dir ganz persönlich als Günther geliebt zu werden, liebst du mich auch dann noch? Bruce hätte vielleicht gesagt: Ich glaube schon. Doch der Vater antwortete: Ganz gewiss, Günther, ich liebe dich von Herzen, auch und gerade dann, wenn du dich so zeigst, wie du jetzt bist. Und mein Weinen wurde zum leisen Schluchzen. Die Suche nach einem Mentor, nach einem geistlichen Vater war zu Ende. Ich hatte begriffen, dass es die größte Sehnsucht des Vaters im Himmel ist, ganz und gar mein Vater sein zu dürfen, und dass ich ihm mein Vertrauen schenke, ein Vertrauen, das nicht mehr fragt, wie sehe ich dabei aus, sondern wie willst du es durch mich tun? Darauf folgten noch 3 Jahre auf der Suche nach einer perfekten Gemeinde, bis ich auch hier begriffen hatte: Es gibt sie nicht, aber Gott ist dabei, sein Haus zurechtzubiegen. Dabei wird er auch die verwundeten Herzen vieler Väter heilen, vieler Pastoren, vieler Seelsorger, die im entscheidenden Moment die Frage aller Fragen noch nicht richtig beantworten. Denn sie werden von ihren geistlichen Kindern auf Herz und Nieren geprüft, wie echt ihre Liebe ist. Auch ich wurde geprüft, habe üble Nachrede und falsche Unterstellungen durch Teilnehmer meiner Gruppen erlebt und musste erst sterben, erkennen, dass ich aus eigener Kraft kein Vorbild sein kann. Denn Gott will es selbst tun, in den Vätern und durch die Väter. Die Väter nach Gottes Herzen werden diejenigen sein, die ihre Wunden nicht vor ihren Schäfchen verbergen müssen, die für eine Operation am offenen Herzen nicht zu stolz sind, die begriffen haben, dass auch sie aufgerufen sind, ein Herz und eine Seele mit allen anderen zu sein, den anderen, die so gern mit den Vätern weinen würden um deren Vaterwunden. Denn Gott wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Die Liebe, die Liebe, was kein Diktator bewirken kann, das bewirkt die Liebe im Herzen von Menschen. Wir sind am Ende dieser Ausgabe von Adam Online Audio angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. An dieser Stelle möchte ich Sie wieder auffordern, melden Sie sich bei uns, schreiben Sie uns Ihre Meinung, schicken Sie uns Ihre Ideen und Vorschläge. redaktion@adam-online.de oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.adam-online.de. Mein Name ist Peter Müller und ich verabschiede mich bis nächsten Monat. Tschüss! Heute unsere Top 10 der Dinge, die Sie nicht an Ihrem Hochzeitstag sagen sollten. Platz Nummer 10. Ich habe aufgehört, mir über unseren Hochzeitstag Gedanken zu machen, als du aufgehört hast, dir über Kochen Gedanken zu machen. Platz Nummer 9. Heute ist unser was? Nummer 8. Okay, lass uns feiern. Aber müssen wir zusammen feiern? Platz Nummer 7. Ich dachte, wir feiern nur die wichtigen Dinge. Nummer 6. Du kannst Hochzeitstage mit deinem nächsten Ehemann feiern. Nummer 5. Dir gefällt sowieso nie, was ich aussuche, also dachte ich mir, was soll's. Platz Nummer 4. Ich habe ein Geschenk für dich, das 1 Euro wert ist, für jedes Mal, wo du im vergangenen Jahr nett zu mir warst. Hier ist ein 5 Euro Geschenkegutschein für McDonald's. Platz Nummer 3. Wenn du möchtest, dass ich so tue, als ob mir unser Hochzeitstag was bedeutet, na dann mache ich das halt. Platz Nummer 2. Du möchtest zum Essen gehen? Okay, okay. Ich nehme dich zu Pizza Hut, wenn du dann die Klappe hältst. Und jetzt Platz 1 der Top 10-Liste von Dingen, die Sie nicht an Ihrem Hochzeitstag sagen sollten. Ich dachte, man muss Hochzeitstag nur feiern, wenn man immer noch verliebt ist.